Kapitel 4 Die Philosophie der Natur. Alles stockt oder geht, so gut es geht, bis ein starker Mensch erscheint. Ein starker Mensch ist der Beweis der Rasse und der Kräfte des Universums. Wenn er oder sie erscheint, wird alles tief beeindruckt. Der Zweifel der Seele hält inne. Die alten Bräuche und Redeweisen werden geprüft, werden zurückgedrängt oder beiseite gelegt. Walt Whitman, Song of the Broad Axe. Meine erste Begegnung mit H.P. Blavatskys Lehrer. Weil wir unsere Hoffnungen, so wie sie beschaffen sind, nicht auf Wissen, sondern auf Glauben bauen, auf blinden Glauben und außerdem auf einen Glauben an eine Persönlichkeit und an Kräfte außerhalb von uns selbst, sind wir so jämmerlich von der Inspiration und der schönen Philosophie der Natur abgekommen, die uns mit ihren Sternen und all ihren Hierarchien der Schönheit die wunderbare Lehre enthüllen könnte, wenn wir uns nur umschauen und Acht geben würden. Ich erinnere mich sehr genau an den Morgen, als ich H.P. Blavatskys Lehrer in den Bergen in der Nähe von Darjeeling traf. Er war in einfacher tibetischer Tracht gekleidet, hatte ein englisches Taschenmesser in seiner Hand und schnitzte damit an einem kleinen Stückchen Holz. Auf dem Feld unterhalb, nicht weit davon entfernt, pflügte ein junger Hindu mit zwei Ochsen, und das Holzstückchen, so sagte er mir, sollte ein kleiner Pflock oder Stöpsel werden, der, wenn er in das Joch eingesetzt wird, es den Tieren leichter machen sollte. Er lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Bauern, der einer seiner eigenen Chelas sei, sagte er. Auch wenn eine ganze Batterie feuern würde und die Granaten umherfliegen würden, sagte der Lehrer, er würde nicht von seiner Arbeit aufblicken. Er wäre sich tatsächlich kaum des Lärms und der Gefahr bewusst, so konzentriert ist er. Jene beiden Ochsen sind von jemand anderem kaum zu bändigen, bei ihm sind sie immer, so wie jetzt, ganz ruhig. Er führt sie nicht mit seinem Willen, seine Gedanken kümmern sich überhaupt nicht um sie, aber du kannst selbst zum Beweis sehen, dass diese stummen Geschöpfe die Atmosphäre der Reinheit des Gedankens fühlen können. Und wenn er eine Pilgerfahrt unternimmt, wird er mehr Meilen an einem Tage zurücklegen als jeder andere und wesentlich früher ankommen. Weißt du, wie die Frauen hier in Indien die Füße der Pilger waschen und einölen? Nun, seine Füße waren auch nach dem längsten Tagesmarsch niemals wund oder von der Straße verletzt. Warum? Weil er niemals die Entfernung fürchtet oder auch nur an sie denkt, sondern fröhlich seines Weges zieht, und es kommt ihm niemals in den Sinn, sich Sorgen darüber zu machen, ob er den Weg verloren hat oder nicht, oder ob er die falsche Richtung eingeschlagen hat oder ähnliches. Sein Denken ist so erfüllt von der Freude des spirituellen Lebens, dass sein Körper dadurch tatsächlich leichter wird. Du weißt, dass normalerweise die Atome des menschlichen Körpers durch die Lasten der Gedanken niedergedrückt werden, die unnötigen Ideen, die Vorurteile und die Ängste. Sie durchlaufen von einer Sekunde zur anderen eine Reihe von Veränderungen, da sie von den Gedanken des Gehirnverstandes beeinflusst werden. Der Mangel an Vertrauen, der Mangel an Inspiration, worunter die Menschen leiden, die Hoffnungslosigkeit, führen diese Atome fast in den Tod. Sie können jedoch durch das Feuer des göttlichen Lebens zu einer Art Unsterblichkeit wiederbelebt und mit der universalen Harmonie in Einklang gebracht werden. Die Menschen überall könnten all diese unnötigen Lasten loswerden und so wie dieser junge Chela weitermachen, wenn sie das mentale Gleichgewicht hätten. Wenn du von hier nach Amerika reisen müsstest, fuhr er fort, würdest du nicht stillsitzen und von dem Ort träumen, wo du hingehen möchtest, und dir einbilden, das würde genügen. Die Schwierigkeit mit einigen theosophischen Schülern ist die, dass sie ihre Lebenskraft dafür verschwenden, auf das entfernte Ziel zu schauen, anstatt auf den unmittelbaren Augenblick und die Sekunden, aus denen der Pfad zusammengesetzt ist, und so wird ihr besseres Selbst erschöpft. Sie sollten den strahlenden Gedanken selbst in jedem kommenden Augenblick leuchten lassen und in Bezug auf das Morgen gleichmütig sein. Wenn man den Wunsch hat, kann man in jedem Augenblick das Tor zu Welten von goldener Möglichkeit finden, die Pforte zu einem wunderbaren Pfad, der in die grenzenlose Ewigkeit hinausreicht. Von der materiellen Ebene des Strebens, des Denkens und der Persönlichkeit wegzukommen, das ist es, wozu die Seele uns drängt, fortzuschreiten in die verborgenen, unermesslichen Realitäten des Lebens und zu verstehen, dass in uns, über und um uns und in der Atmosphäre selbst, in der unsere Gedanken und Gefühle existieren, das universale Leben unentwegt als Antwort auf unsere Sehnsüchte und unsere Fragen pulsiert. Wenn die Menschen sagen, dass sie nach Glück suchen, denken sie, dass sie damit auf diejenige Stufe ihrer Evolution abzielen, auf der ihre gegenwärtigen Probleme gelöst werden. Um das zu erreichen, muss man sich von den Verlockungen des Lebens und all seinen äußeren und entmutigenden Aspekten abwenden und sich in der Einsamkeit seines eigenen Seins finden, in der Stille, die unzerbrechlich im eigenen Herzen und Gemüt ruht. Das äußere Leben ist vergänglich. Man muss innere Kraft gewinnen und im Geist leben, der ewig ist. Man kann nicht seelenlos in dieses Licht schreiten, ohne Konzentration gelernt zu haben. Dies lehren zu können, behaupten heutzutage viele. Sie halten Vorlesungen darüber, errichten Kultstätten, führen Kurse durch und kassieren Geld dafür. Alles, was sie erreichen können, ist, ihre Opfer von der Wirklichkeit und weiter vom wahren Selbst in ihrem Inneren abzubringen. Denn Konzentration ist eine dem Selbst innewohnende Kraft und steht über und jenseits des Verstandes. Sie kann nicht in der objektiven Welt gefunden werden, denn dort ist sie nicht. Das Königreich des Himmels ist auf Erden und seine Pforten müssen im Herzen des Menschen gesucht und gefunden werden. Der Schüler sollte also nicht über die Ausbildung von Kräften nachdenken, sondern im Lichte und in der Stärke seiner eigenen höheren Natur leben. Das göttliche Gesetz ist in jedem Mann und in jeder Frau, und jeder muss es hier für sich selbst finden und es in seinem Leben manifestieren. Niemand kann reines Wasser in Schmutziges gießen und erwarten, dass es seine Reinheit beibehält. Selbstlosigkeit erhöht, Selbstsucht erniedrigt. Die Möglichkeiten des Menschen stehen in direktem Verhältnis zu seiner Fähigkeit, über sich hinauszuschauen und für andere zu empfinden. Den Verstand direkt auf Äußerlichkeiten zu richten, während er vom Schlafzustand in den Wachzustand wechselt, bedeutet, das halbe Leben des Tages zu verlieren. Man sollte am Morgen mit einem schönen Gedanken erwachen, sich daran erinnern, dass der Kampf des Tages vor einem liegt und dass der Gott im Inneren einen Moment der Zwiesprache mit dem Verstand vor den anstrengenden Pflichten des Morgens halten möchte. Der Schüler sollte in der Stille und im Sonnenlicht der ersten Stunden etwas finden, das sich mit seiner eigenen höheren Natur verbindet und Blüte und Frucht hervorbringt. Er sollte sich am Morgen in der Reinheit des Sonnenlichtes befreien und den Tag so sachte beginnen, als würde er ein kleines Kind aus dem Schlummer wecken, und dabei sollte er seine wahrhaftigere und edlere Seite zum Vorschein bringen. Ich meine damit nicht, es in Worte und Sprache zu fassen, sondern sich in Gedanken dem Reichtum und der Fülle des Geistes zu nähern und den Gott im Inneren in jedem Augenblick seiner Entstehung sich entfalten zu lassen. Wenn er dann seine schwierigste Pflicht begreift, nämlich zu wissen, was seine Pflicht ist und sie zu meistern, wird er das Geheimnis lernen, auf der Hut zu sein und in einer kurzen Zeit, ohne sich dessen bewusst zu sein, alle Lasten über Bord geworfen haben, die ihn behinderten. Viele haben hart und gewissenhaft daran gearbeitet, um sich von diesen Lasten zu befreien. Es ist unnötig, sich auch nur einen Augenblick darum zu kümmern. Man muss nur die Zweifel und Befürchtungen ablegen, um die Kammern der Seele zu betreten und sich im Sonnenlicht und in den Kräften zu baden, die sich dort befinden. Die ersten 3 Stunden des Tages, fuhr der Lehrer fort, sind die große Gelegenheit. Wer nicht mit der Sonne aufsteht, verliert eine riesige Menge an Kraft. Wer vor Sonnenaufgang aufsteht und bei Tagesanbruch die Pflichten dieser Ebene und was für die Körperpflege notwendig ist, erledigt hat und bereit ist, bei Sonnenaufgang hinauszugehen und mit der Sonne zu arbeiten, der hat die Mitwirkung einer Kraft, von der er wenig weiß, des vibrierenden blauen Lichts hinter der Sonne. Es ist eine Schwierigkeit bei vielen unserer Schüler, dass sie zu oft beim Buchstaben beginnen und rückwärts gehen, um den Geist zu suchen. Sie sollten sich jedoch in der Stille daran festhalten und eine edle Zukunft in ihrem Herzen vorbereiten, wenn sie morgens alleine in die Ruhe der Natur hinausgehen. Indem sie sich hier von ihren alten, trübseligen Erinnerungen und allen Vorahnungen der Unannehmlichkeiten befreien, sollten sie eins werden mit diesem Licht in der Natur. Und es wird nicht schädlich für sie sein, manchmal mit Verwunderung zu den Sternen zu blicken oder mit Freude dem Gesang der Vögel zu lauschen, oder ganze Tage in Schweigen zu verbringen und dabei über diese heiligen Dinge nachzudenken, während sie allen Pflichten nachgehen, die auf sie zukommen. Ich glaube, er hat ein Kleinod in unsere Hände gelegt und uns das wahre Geheimnis des Lebens gegeben.